Matthäus 25, 1 bis 13. Das Gleichnis von den klugen und den törichten Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit den 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus.
Ja, genau. Moin. Danke, Amelie. Matthäus 25, die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, waren ja auch immer so ein bisschen so rätselmäßig. Jesus hatte ja auch den Spitznamen der Riddler. Und er hat das ja auch extra gemacht. Es war ja nicht aus Versehen so. So, oh sorry, ich kann mich einfach nicht richtig ausdrücken und deswegen rede ich irgendwie immer in Rätseln, weil ich immer so kompliziert denke, dass mich keiner versteht. Das gibt's ja auch, aber so war das bei Jesus nicht. Er konnte sich auch durchaus sehr klar ausdrücken, aber er hat auch viele Dinge verrätselt, ausgedrückt. Und die Gleichnisse sind im Grunde fast alle Rätsel, so ein bisschen. Sie sind zumindest nicht irgendwie so eine ganz offene Ansprache so. Wisst ihr was? Liebe Pharisäer, das und das und das und das. So. Sondern Jesus hat oft auch zum Beispiel seine Kritik oder irgendwelche Warnungen oder irgendwelche anderen Dinge über sich selbst in Rätsel verpackt, um nicht direkt zu offensive zu sein, um nicht direkt auch zu sehr angreifbar zu sein. Aber eben auch, dass es die verstehen, die es verstehen sollen, und dass es die nicht verstehen, die es nicht verstehen sollen. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, was die Buchstaben auf euren Stühlen sollen. Das ist auch so ein bisschen rätselhaft. Eigentlich haben wir das nur gemacht, weil hier gerade so eine Kiste mit Buchstaben rumstand aus dem Kindergarten. Aber wir dachten, ihr werdet euch bestimmt alle fragen, was hat das für einen tieferen Sinn? Das hatte jetzt wirklich überhaupt keinen tieferen Sinn. Aber das ist total frustrierend, oder? Aber die Sachen, die Jesus gesagt hat, die haben einen tieferen Sinn. Keine Sorge. Das war jetzt wirklich sehr random hier mit den Buchstaben. Nein, wir hatten natürlich so Ideen, okay, jeder sucht jetzt so seinen Partnerbuchstaben oder findet irgendwie Buchstaben, die dann ein Wort bilden und so weiter, aber das hat mich zu sehr an irgendwelche so Seminare erinnert und Workshops und so. Ja, was ist das hier für eine Geschichte in Matthäus 25? Es geht um den Menschensohn oder Jesus predigt über den Menschensohn. Und der Menschensohn ist auch schon so ein kleines Rätsel an sich, dieses Wort. So. Vor allem für uns. Und ich glaube, damals für die Leute hat das damals übelst getriggert, weil Menschensohn war so ein Titel, den kannten die Leute. Aber es ist etwas, was wir heute nicht mehr so stark kennen. Und Jesus hat sich mit keinem anderen Titel mehr bezeichnet als mit diesem. Jesus hat sich selbst ziemlich selten Messias genannt. Also wenn er über sich gesprochen hat, hat er meistens nicht gesagt, ja, passt mal auf, ihr werdet den Messias sehen, wie er das und das macht. Oder ja, ich, der Messias, werde dies und das tun. So hat Jesus sowieso, so krass, da war er wieder auch überhaupt nicht so direkt so, ne? Wenn jemand so gesagt hat, bist du der Messias, dann hat er so gesagt, du sagst es. So, das hast du gerade gesagt. aber den Titel, den er am meisten für sich benutzt hat, war Menschensohn oder Sohn des Menschen. Und wenn ihr hier schon ein bisschen länger bei den Roots seid, dann wisst ihr, dass das so irgendwie ein Steckenpferd von mir ist oder irgendwie ein Titel, den ich total spannend und interessant finde. Und wenn man den Titel verstehen will, dann muss man Daniel Kapitel 7 lesen. Und das mache ich jetzt einmal kurz, weil wir heute auch ein bisschen Zeit haben. Keine Angst, war nur ein Witz. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aufs Meer, und ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben, und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären. Und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte an seinem Maul zwischen den Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel und wie ein Vogel auf seinem Rücken, Und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde Herrschergewalt gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier, war furchtbar und schrecklich und sehr stark. Und hatte große eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte. Und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen, wie Menschenaugen, und ein Maul. Das redete große Dinge. Okay, soweit so crazy. Das ist halt so Prophetensprache, ne? Das ist halt so ziemlich special. Jetzt geht's aber weiter. Also, wir halten fest, ziemlich viele verrückte, wilde, brutale Tiere, die um sich wüten, die einander töten. Und ein allerletztes, besonders bösartiges, gewalttätiges Tier mit Eisenzähnen und so weiter, was auf Menschen herumtritt und sie zermalmt. Also richtig ekelhaft, bösartig, brutal, menschenverachtend, blutrünstig. Da sah ich, jetzt wird's schön, da sah ich, Throne wurden aufgestellt. Mehrzahl, ne? Throne. Und einer, der uralt war, setzte sich. Also mehrere Throne, aber nur einer setzt sich auf einen Thron. Das heißt, die anderen Throne sind noch frei, eventuell. Wir lesen mal weiter. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm, und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. Also hier geht es ganz klar um Gott. Gott hält Rat. Das ist der Gottesrat sozusagen. Gott hält Rat, er hält Gericht. Er klappt die Bücher auf, das heißt, alles ist vor ihm. Nichts ist ihm verborgen, er sieht alles. Jede Untat, jede Missetat, auch alles, was diese Tiere getan haben. Nichts ist ihm verborgen. Wie geht's weiter? Ich sah auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in den Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Ende. Das ist dieser Traum, und Daniel wird auch später sagen, das hat ihn mega beunruhigt. Er wacht auf, er ist wirklich schweißgebadet, fertig mit den Nerven. Diese Tiere, die Gewalt, aber dann die Throne, die aufgestellt werden, ein feuriger, feuchterregender Thron aus Flammen. Dort sitzt dieser Alte an Tagen drauf, weiße Haare. Interessanterweise ist es so ein bisschen so, was wir Christen eigentlich immer versuchen zu vermeiden. So, ja, Gott ist nicht dieser alte weiße Mann mit den weißen Haaren und dem langen Bart. Ja, ist er nicht, aber hier ist es schon so ein bisschen der Style, ne? Aber gut, vielleicht ist das so ein bisschen so ein Ursprung, woher dieses Bild kommt. Tatsächlich, meine ich ernst, kann ja sein, oder? Auf jeden Fall heißt das, das sind natürlich alle Symbole. Gott sitzt auf diesem Thron, er ist alt, er ist weise, er ist dieser Gott, der alles sieht, nichts ist vor ihm verborgen, und dann wird dieses Tier getötet und auch alle anderen Tiere müssen sterben. Gott übernimmt die Kontrolle. Gottes Reich besiegt alle anderen Reiche, denn diese Tiere sind nichts anderes als die Reiche von Menschen. Es sind große Weltmächte, die mit ihren Armeen und ihren Soldaten andere Länder kaputt treten und zertrampeln, die das Blut von Unschuldigen vergießen, die nichts kennen außer ihre Machtgier und die Gier, noch mehr Macht zu gewinnen oder an der Macht zu bleiben, und die über Leichen gehen. Das sind diese Tiere. Daniel hat in so einem Reich gearbeitet. Er hat für so ein Land gearbeitet. Er hat für solche Könige gearbeitet. Und es gibt viele davon. Und Gott hat ihnen alle eine Zeit gegeben, und Gott wird ihnen allen ein Ende setzen. Diesen gewalttätigen, brutalen, menschenverachtenden Regime, die wir Menschen immer wieder aufstellen, die immer wieder kommen auf dieser Welt. Aber Gott wird dem Ganzen ein Ende setzen, und dann taucht diese Figur auf, dieser Menschensohn. Das heißt nichts anderes als ein Mensch. Einer, der wie ein Mensch ist. Der Sohn eines Menschen. Und das ist aber verrückt. Warum taucht auf einmal da so ein Mensch auf? Ich meine, wir sind doch hier bei Gott. Wir sind quasi in seinem Thronsaal, in seinem Gerichtssaal. Gott richtet die Erde, er richtet die Imperien dieser Welt. Und dann kommt auf einmal dieser Mensch, angeflogen auf einer Wolke. Was will der? Ist er irre? Ist er wahnsinnig? Hat er keinen Respekt vor dem höchsten Gott? Er betritt die Szenerie, aber Gott wehrt ihn nicht. Gott sagt nicht, bis hierhin und nicht weiter. Freundchen, Moment mal, wo willst du hin? Hier ist Gottes Reich. Hier ist das Heilige Reich. Hier kommst du nicht hin. Nein, Gott lädt ihn ein. Gott lädt ihn ein. Und ich glaube, dass diese Throne frei sind, oder ein Thron mindestens frei ist, damit dieser Mensch sich neben Gott setzt. Gott sagt, setz dich neben mich, setz dich zu meiner Rechten, Menschensohn. Und dann, und es bleibt nicht dabei, Gott übergibt ihm. Er übergibt ihm das Reich und die Macht. Er übergibt ihm eigentlich alles. Er übergibt ihm alles, was ihn ausmacht. Diesem Menschensohn, diesem Mensch. Und das ist eine rätselhafte Figur. Und die Leute kannten diesen Text gut zu Jesus Zeiten. Und sie liebten auch das Buch Daniel. Weil das Buch Daniel sprach von einer Hoffnung, die sie hatten. Die Hoffnung, dass Gott irgendwann sein Volk freimachen würde für immer. Dass Gott irgendwann, ja, sein Reich kommen lassen würde und alle anderen Reiche zerbrechen würde, alle menschlichen Reiche. Das war die einzige Hoffnung, die das jüdische Volk hatte. Das jüdische Volk konnte das nicht selber tun. Sie waren viel zu schwach. Sie konnten das nicht tun. Sie konnten nur hoffen auf Gottes Eingreifen und Gottes Wirken. Daniel selber hatte das doch erlebt. Er und seine Freunde waren doch entführt worden, sozusagen, in diese Großmacht Babylon. Und all das, was Daniel dort erlebt hat, das ist eigentlich genau das, was dieser Traum hier sagt. Größenwahnsinnige Könige, oder? Die verrückt werden an ihrer eigenen Machtgier. Die wahnsinnig werden, anfangen Gras zu fressen, weil sie sich selbst für Gott halten. Das hat Daniel am eigenen Leib erlebt. Und das, was er hier träumt, ist nichts anderes, als dass Gott ihm sagt, Daniel, das wird nicht so bleiben für immer. Irgendwann setzt sich diesem Wahnsinn ein Ende, diesem Wahnsinn des Menschen. Aber mit einem Menschensohn. Das war Gottes Plan von Anfang an. Sollte es nicht Evas Samen sein, der der Schlange den Kopf zertritt, der das Tier ins Feuer wirft, der dem Ganzen ein Ende setzen wird? Sollte es nicht ein Menschensohn sein? Von Anfang an hatte Gott das verheißen. Und hier sehen wir diesen Menschensohn, diesen Samen des Menschen. Hier kommt er. Gott sagt, nimm deinen Platz ein und tu das, was du tun sollst und wofür ich dich geschaffen habe. Gott hat Jesus nicht geschaffen. Aber wofür du da bist, was deine Rolle ist. Versteht mich bitte unbedingt nicht falsch. Dieser Menschensohn ist der Christus, ist der Messias. Er ist der Gesalbte, auf den alle gewartet haben. Warum hat Jesus diesen Titel Menschensohn so sehr geliebt? Ich glaube, weil er diese Geschichte so sehr geliebt hat. Und weil er wusste, da geht es um ihn. Da geht es um das, was er tun würde. Und er wollte, dass seine Jünger verstehen, ich bin der Menschensohn. Ich bin der Typ aus Daniel 7, der zu Gottes Rechten sitzen wird. Und dieser Titel ist so heftig, dass Jesus sich diesen Titel zugetraut hat oder ja öffentlich sich so benannt hat, wenn ihr so wollt. Ist schon krass. Ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Und hat natürlich auch mega Leute aufgeregt, ja, oder aufgebracht gegen ihn, dass Jesus sich so genannt hat. Das war sehr anmaßend für viele. Ein Beispiel noch für Menschensohn und dann kommen wir zu dem Gleichnis. Es ist halt so ein bisschen, meinten die Jungs vom Bible Project, die hatten ein cooles Beispiel wie mit Batman. Weil Batman ist der, sozusagen sein Name der Figur, des Retters in Gotham City, das ist Batman. Aber Batman hat auch noch einen anderen Titel. Den hat er sich nicht mal selbst ausgedacht, aber so wird er genannt von anderen. Und das ist The Dark Knight. Und dieser Titel wird in Gotham City immer bekannter und bekannter. Und die Leute wissen, wenn sie vom Dark Knight reden, dass Batman gemeint ist. Also The Dark Knight, wenn wir jetzt mal sagen, hier der Menschensohn ist The Dark Knight. Es ist so eine Art Rätseltitel für den Messias. Der Menschensohn meint den Messias, aber es ist halt dieser Dark Knight-Titel. So wie Dark Knight Batman meint Menschensohn Messias. Jesus hat das, wie gesagt, sehr krass auf sich bezogen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Gleichnis und ich mache es auch gar nicht lang, aber jetzt geht es hier um den Menschensohn in dieser Geschichte, um diese Figur aus Daniel 7, diese wirklich epische Figur, ja? Das ist eine epische Figur in einem epischen Drama, in einem kosmischen epischen Drama. Das ist größer als Star Wars hier, okay? Das ist wirklich größer als, weiß ich, wie heißen die ganzen Superhelden-Dinge, Avengers oder was ist der größte, epischste Marvel-Film, den ihr jemals gesehen habt? Spider-Man. Okay. Ja, okay. Ja, Geschmackssache, oder? Ich lache mich nur so tot, weil ich habe irgendwann mal mit den Teens drüben so einen unglaublich epischen Marvel-Film geguckt, wo so gefühlt alle Superhelden drin vorkamen und so gefühlt die ganze Welt zerstört haben in ihrem Endkampf gegen diesen Oberbösewicht, der keine Ahnung wie heißt, aber dagegen ist Spider-Man halt wirklich so, ja, ich auch nicht, ich bin nicht, ja, ey, danke, Bro, danke, ich küsse deine Augen, Bruder, okay, episch. Also wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln oder ihre Lampen nehmen oder nahmen, um oder und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Ich habe diese Geschichte irgendwie nie so richtig verstanden. Warum sind hier so viele Jungfrauen? Will der Typ 5 auf einmal heiraten? So, oder? Habt ihr euch das nie gefragt? Oder bin ich der Einzige, der diese Story nie gecheckt hat? Ich dachte immer so, okay, der Typ, so, da warten so 10 Jungfrauen auf einen Bräutigam. Bin ich der Einzige, dem das komisch vorkommt? Also ich dachte halt früher immer so, okay, ich bin auch total dumm, aber ich dachte immer, das sind so die, er heiraten will, die auf ihn warten so. Und er will auf einmal so eine 10er-Hochzeit machen, Digga, er ist stabil. Okay, habt ihr euch wahrscheinlich nie gefragt. Okay, gut, sehr gut. Ihr seid gute Bibelleser. Nein, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es so gemeint ist, dass im Nahen Osten und also auch zu der Zeit Jesu Hochzeitsfeste ungefähr so abliefen, dass die Hochzeitsgesellschaft sich am Haus des Bräutigams versammelt hat und dann der Bräutigam nach einer Zeit losgegangen ist, um die Braut abzuholen an ihrem Haus. Und das war manchmal ein Dorf weiter, 2 Dörfer weiter oder am anderen Ende der Stadt. Und dann ist der Bräutigam los, die Hochzeitsgesellschaft blieb sozusagen zu Hause, zum Beispiel auch diese jungen Frauen, sie blieben sozusagen am Haus des Bräutigams, um dann zu warten, dass er dann wiederkommt. Er hat dann auch noch einige Dudes mitgenommen und dann sind die durch die Straßen gezogen zum Haus der Braut mit viel Tamtam und so weiter, Halligalli. Und dann sind sie halt zum Haus der Braut und wenn sie dann da angekommen sind, haben sie die Braut rausgeholt oder rausgerufen oder wie auch immer. Und dann ging das Ganze wieder zurück mit noch mehr Halligalli und mit noch mehr Party und möglichst durch jede einzelne Gasse der Stadt, die es nur gibt. Damit wirklich die ganze Stadt und das ganze Dorf mitbekommt, hier ist heute eine Hochzeit und wir heiraten. Und damit sich wirklich auch alle mitfreuen, ja? So, ihr könnt euch vorstellen, dass dieser ganze Vorgang eine Weile dauert, ja? Es dauert ja schon immer eine Weile in unserer Gemeinde, wenn die Gemeinde schon im Gottesdienst sitzt und auf die Braut wartet. Und da sind ja 10 Minuten gar nichts von Verzögerung, ja? Weil das dauert halt einfach, bis man ready ist, bis man im Auto sitzt, bis das Auto losfährt, dann steht das Auto noch in irgendeinem Stau oder was auch immer, dann muss nochmal nachgeschminkt werden oder was auch immer. Alles schon, glaube ich, passiert. Und ich habe wirklich viele Hochzeiten miterlebt in dieser Gemeinde. Und dann sitzt man in der Kirche und wartet und wartet. Und die Braut kommt nicht. Und du denkst so, Digga, wo ist die Braut? Ich meine, okay, alle sind happy, alle freuen sich, alles ist gut so. Das ist ein schönes Warten so. Aber man wartet. Und so ähnlich hier, aber ich glaube, ein bisschen mehr Party und nicht so still wie in der Kirche. In der Kirche ist man, irgendwann wird es dann ja still, ne? Ihr kennt diesen Moment. So zuerst so alle labern, aber irgendwann, schrecklicherweise, wird es auf einmal still. Und dann traut sich niemand mehr, ein Gespräch anzufangen. Und dann harrt man in dieser schrecklichen Stille noch die letzten Minuten. Ich hasse das. Wenn man Glück hat, wird es dann wieder irgendwann laut und so. Aber auf jeden Fall, hier, die Leute warten, ja. die ganze Hochzeitsgesellschaft wartet, es verzögert sich aber extremst, ja. Dieser Bräutigam hat seine Braut abgeholt und ist extrem lange unterwegs, ja, mit seinem ganzen Gefolge. Die ziehen durch die Gassen und machen richtig Party. Und es dauert so lange, dass die jungen Frauen einfach müde werden und einschlafen und sagen, yo, lass mal schlafen. Weil das scheint noch ein bisschen zu dauern, bis unser Bräutigam, also bis das Ehepaar hier ankommt und wir Party machen können zusammen, ja. Mitten in der Nacht ertönte aber plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Ja, also wenn der Bräutigam dann irgendwann so zu hören war mit seinem Gefolge, dann gingen natürlich auch einige Leute von der Party ihm entgegen, ja, um auch mitzufeiern und mit wieder sozusagen zurückzukommen, ja. Diese Situation haben wir hier. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Könnte man jetzt irgendwie noch viel zu sagen, aber aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht, mitten in der Nacht. Okay. Jo, viel Spaß, Digga, wer schon mal mitten in der Nacht. Naja. Ihr kennt das ja, wenn man mitten in der Nacht Essen sucht. Und zwar, wenn man auf dem Land ist. Digga. In Hannover geht das ja vielleicht noch, wenn man um 12 Hunger kriegt und sich was zu essen sucht. Aber auch das wird schon schwierig. Aber wenn du auf so einem Dorf bist. Ciao. Ja, also egal, die werden wahrscheinlich kein Öl kriegen. Mitten in der Nacht. Wobei. Also macht euch da, geht doch zum Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam, Punkt. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns doch auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Digga, das ist richtig mies. Digga, ernsthaft. Wie heftig ist er? Na gut, er hat überhaupt keinen Bock. Vielleicht ist er auch beleidigt. Kann sein. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Mich hat das einfach voll die Woche irgendwie angesprochen, weil es ist ja so ein klassisches irgendwie Gleichnis, was wir so beziehen auf die Zeit, also darauf, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird. Und ich glaube, das ist auch damit gemeint. Aber gleichzeitig ist es auch, dass Jesus den Leuten, die ihm da zuhören, in der Situation sagt, wisst ihr was? Manche von euch sind nicht bereit dafür, dass ich jetzt gerade hier bin. Manche von euch waren nicht bereit und waren auf mein Kommen nicht vorbereitet. Manche von euch hatten überhaupt nicht die Erwartung, dass es passiert. Und konnten es im Herzen noch überhaupt nicht annehmen, dass der Bräutigam jetzt da ist. Denn wisst ihr, während Jesus das erzählt, ist der Bräutigam da. Das hat er auch seinen Jüngern so gesagt. Jo, wenn der Bräutigam da ist, sollen die Gäste fasten? Wisst ihr, der Bräutigam ist da. Und er sagt den Leuten, aber ihr seid teilweise nicht bereit. Einige waren bereit, Gott sei Dank. Seine Jünger waren bereit. Sie nahmen das im Glauben an. Sie waren bereit. Sie hatten diese Hoffnung auf den Messias. Sie hatten diese Hoffnung auf den Sohn des Menschen. Und als er dann kam, waren sie erfüllt mit dieser Hoffnung und dieser Erwartung und dem Glauben, welcher meiner Meinung nach das Öl ist. Ich weiß, viele sagen Heiliger Geist. Ist auch, glaube ich, völlig okay. Und hat auch ein Stück weit sicherlich damit zu tun, ja? Aber letztendlich, glaube ich, meint Jesus diese Erwartungshaltung, bereit zu sein, diese Hoffnung darauf, dass Jesus, also dass der Messias kommt, dass der Menschensohn kommt und wirklich das tut, was in Daniel steht, nämlich Gottes Reich zu begründen und alle anderen Reiche zu beenden und Gottes Reich aufzurichten. Und das hat Jesus angefangen damals. Aber wie wenige waren bereit dafür? Und wie viele waren nicht bereit. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und gleichzeitig spricht Jesus aber auch über die Zukunft. Wenn ich wiederkomme, wird der Menschensohn dann noch Glauben finden? Sind dann noch Leute da mit dieser Hoffnung, mit dieser Erwartung, mit diesem Öl im Herzen? mit der Hoffnung darauf, dass Jesus wiederkommt. Dass das wirklich stimmt, dass das wirklich wahr ist. Und wisst ihr, egal wie viele Tiere da draußen wüten und Menschen töten und zerstampfen mit ihren Eisenzähnen, so wie in der Ukraine gerade und sonst wo auf dem Planeten, das ist ja nicht das Einzige. Egal wie viele dieser großen Monster gerade und Imperien und großen Reiche diese brutalen Kriege führen um Macht, um Einfluss, um Ehre, oder aus Stolz oder was auch immer für Gründen oder wegen Bodenschätzen oder irgendwas. Haben wir noch die Hoffnung darauf, dass Jesus wirklich wiederkommen wird? Hast du wirklich noch die Hoffnung darauf? Oder wird die immer kleiner, je mehr du siehst, je länger du lebst? Ich weiß, viele von euch sind ja noch nicht mal 30. So, ich bin 40. Ich habe 40 Lenze hinter mir. Und ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wie es Kai geht oder Manuel, aber irgendwie greift einen das schon an, so. Wenn man diese ganzen Jahre mit Jesus lebt und irgendwie sagt, Maranatha, Herr, komm doch bald. Und man erlebt sozusagen so Krieg für Krieg, Konflikt für Konflikt, Leid für Leid. Man erlebt es vielleicht nicht selber, aber man kriegt es einfach mit. Und man denkt so, Herr, komm doch bald wieder. Aber er scheint nicht zu kommen. Es scheint zu dauern. Es dauert unglaublich lange. So wie bei einer Hochzeit, so wie diese Frauen warten und sagen, wann geht's denn los? Soll hier noch eine Hochzeit stattfinden? Wird diese Hochzeit überhaupt stattfinden? Kommt der Bräutigam überhaupt? Oder wurde er überfahren oder von einem Stein erschlagen? Oder ist die Party abgesagt? Platzt die Hochzeit? Ist die Braut weggelaufen? Was ist los? Wo bleibt er? Und du fängst an, müde zu werden. Du schläfst ein. Du gibst langsam die Hoffnung auf. Leute, ich sag euch, tut das nicht. Gebt die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommen wirklich harte Zeiten auf uns zu. In den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ich weiß nicht, was wir da alles noch erleben werden. Das wird vielleicht knüppelhart sein teilweise. Aber was wir festhalten sollten und müssen, ist diese Hoffnung, dass der Bräutigam kommt, denn er wird kommen. Jesus wird kommen. Er wird wiederkommen. Er lässt uns hier nicht alleine. Er lässt uns nicht im Stich. Und er wird sein Reich aufrichten. Er wird es vollenden, was er begonnen hat damals. Und ich weiß, viele finden das lächerlich. Die nicht gläubig sind, lachen mich aus dafür. Solche Dinge, die würden hier sitzen und mich auslachen und sagen, du bist so dumm, du bist so ein Spinner. Was laberst du, Junge? Du bist naiv. Du glaubst an irgendeinen Gott, der irgendein Reich aufrichten will auf dieser Erde? Ja. Ich glaube, dass das passieren wird. Und ich will euch einfach ermutigen, haltet daran fest, gebt diese Hoffnung nicht auf. Seid so verrückt, wie diese Frauen, die das Öl dabei haben. Wirklich, seid so verrückt und glaubt weiter, hofft weiter. Der Bräutigam wird kommen, die Hochzeit des Lammes wird stattfinden. Ich glaube so fest daran und ich will das festhalten und ich will so leben, jetzt so leben, als ob das passieren wird, weil es passieren wird. Ich will so leben und ich will voller Hoffnung sein und voller Zuversicht sein, egal wie viele Tiere hier auf uns rumtrampeln, weil der Menschensohn kommt und dann ist Hochzeit. Und das ist eine gute Sache und darauf können wir uns freuen. Das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Das ist Freude, das ist Hoffnung, das ist Leben, das ist Licht. Ich bete noch kurz. Herr, wir sehen uns so nach deinem Friedensreich, Herr. Herr, wir sehen irgendwie die Reiche und Imperien dieser Welt und wir sehen, wie es immer wieder dazu kommt, dass letztendlich über Leichen gegangen wird, dass Menschen darunter leiden, unter der Art, wie wir leben, was wir tun, was wir haben wollen, was wir konsumieren wollen. Es ist ja nicht nur der Krieg, sondern ja, auch einfach unsere Habgier, die einfach so viel zerstört und unter der auch andere Menschen leiden. Jesus, und wir sehen uns so danach, Herr, dass sich das irgendwann einfach ändert, Herr. Ja, dass einfach Gerechtigkeit herrscht und Fairness da ist, Herr. Und so sehr sehne ich mich danach, Herr, dass du kommst. Und so sehr beten wir heute Abend, Maranatha, Herr. Komm. komme bald. Aber auch wenn du nicht bald kommst, wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Herr, stärke uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir Glauben haben, Herr. Stärke uns durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass wir das Vertrauen nicht verlieren, dass wir die Hoffnung nicht verlieren, Herr. Dass wir diese, manche nennen es Naivität, nicht verlieren, diese verrückte Hoffnung darauf, dass du eines Tages alles verändern wirst, Herr. Weil du alle Macht hast im Himmel und auf der Erde. Und du wirst vollenden, was du angefangen hast. Und Herr, wie sehr freuen wir uns auf diesen Tag, Herr. Wie sehr freuen wir uns auf diese Zeit, wenn du regierst, wenn Liebe regiert, wenn Gerechtigkeit regiert. Ja, hilf doch, Herr, dass wir den Glauben nicht verlieren. Egal was passiert. Und wir segnen auch wirklich unsere Geschwister, die im Krieg leben. Jesus, bitte, Herr, hilf, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, Herr. Jesus, tu ein Wunder und hilf, dass sie, ja, dass das Öl nicht ausgeht, Herr, in ihren Herzen. Jesus, wir segnen sie in deinem Namen, Herr. Gib ihnen übernatürliche Zuversicht, Herr. Auch wenn Bomben neben ihnen einschlagen und, ja, wenn Menschen neben ihnen sterben, Herr, bitte, gib ihnen diese Zuversicht und hilf, dass sie nicht genommen wird, Herr. Und wir beten auch für verfolgte Christen, Jesus, die in Gefängnissen sitzen, die in Lagern sitzen, die gefoltert werden, die diskriminiert werden. Herr, bitte segne sie, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie diesen Glauben und die Hoffnung nicht verlieren, dass du eines Tages alles verändern wirst, Herr. Und so segnen wir auch vor allem unsere Geschwister, die richtig krass in Verfolgung sind. Amen.